Als ich sie reingeschaut habe, habe ich gedacht, ein ganz breites Spektrum von Themen, die man aufnehmen kann. Und eigentlich hat es mich recht fest in die Richtung gerissen, wo der Petrus mit dem einen Oberen von den Römern in die Diskussion kam. Aber immer wieder in der Gebetsvorbereitung hat mich Gott in eine andere Richtung gezogen. Und eigentlich in ein Thema, wo ich nicht ganz so ganz freiwillig reingegangen bin, sage ich jetzt einmal. Ich habe es für mich so überschrieben: Jeder Christ ein kleiner Terrorist? Fragezeichen. Provokanten Einstieg. Ihr werdet sehen, wo es hingeht. Wenn man mitgegangen ist mit der Serie, hat es im vorderen Teil und auch immer wieder zwischendrin ist viel auch um Heilung gegangen, wo Jesus die Jünger auch ausgesendet hat. Der Auftrag war recht simpel und doch auch recht schwierig. In Matthäus 10, 28 haben wir noch mal kurz beschrieben. Dort steht: Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen von Aussatz, treibt Dämonen aus. Als geschenkt habt ihr es bekommen, als geschenkt sollt ihr es weitergeben. Eigentlich ein simpler Satz. Auftrag ist klar, kann man eigentlich sagen. Ja, und trotzdem, wenn man so lesen, finde ich recht schwierig. Hat da ein paar Aspekte, die ich finde, ja, treibt Dämonen aus. Echt happig. Und auch bei den Kranken finde ich doch auch herausfordernd. Jesus hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, zu was er gesendet ist. Und er ist sich seiner Autorität und Vollmacht bewusst gewesen. Ich habe das versucht, in einer Folie abzubilden, wie das jemand aussieht. Seine Identität, Sohn Gottes, der Auftrag, der Verbinder. Und das in einem Wortspiel, dass er eben auch wieder Krankes gesund macht, verbindet, aber auch der Verbinder zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, zwischen Gott und Mensch. Und er war ausgerüstet mit Autorität und Vollmacht. Wenn wir das aus unserer Sicht anschauen, du und ich, dann ist unsere primäre Identität, ist Kind Gottes zu sein. Und wir sind, der Auftrag von uns ist, hingehen, zu den Leuten gehen, mit ihnen dort sein. Den Glauben teilen, im Jetzt ganz natürlich authentisch. Die Ausrüstung ist die gleiche. Wir sind auch im Heiligen Geist ausgerüstet mit Vollmacht. Und da gibt es immer ja noch ein paar Bibelstellen, wo das untermauert, die habe ich heute dazu angeschrieben. Aber meistens fehlt es uns ja nicht an den Bibelstellen, zum Wissen, wie es hingeht, sondern es fehlt irgendwo so ein bisschen da oder manchmal noch ein bisschen da, dass es weitergeht. Und auch bei den Jüngern war das immer ein bisschen herausfordernd gewesen. Man hat im Film gesehen, was hätte können abgehen in den Köpfen der Jünger und wie sich das dann gezeigt hätte. Und das finde ich eigentlich schön an dem Film. Er schmückt noch ein bisschen aus, weil leider können wir ganz wenig lesen, was abgegangen ist bei diesen Jüngern, bei diesen Aufträgen und all dem, was sie miterlebt haben mit Jesus, all diesen speziellen Sachen, unvorstellbaren Sachen, all diesen wunderbaren Sachen, hat man von ihren persönlichen Gedanken, Gefühlen und auch was in den Alltag hineingewirkt hat, haben wir leider praktisch nichts aufgeschrieben. Oder nur sehr, sehr wenig. Und dann sind die Jünger noch erst kurz unterwegs gewesen, wo er sie dann ausgesendet hat. Ganz wenig, wo sie unterwegs gewesen sind. Und im einen Film, ein bisschen vorher, ist auch beschrieben, wo sie sagen, so viel wissen wir doch gar noch nicht. Und ich muss schon sagen, ich finde es auch eher unverantwortlich, nach so kurzer Zeit die Leute auszusenden, um den Auftrag, den wir vorher gehört haben, zu lesen. Ich denke, so aus dem Background der heutigen Zeit wäre es wichtig gewesen, sie hätten zuerst mindestens einen Bachelor gemacht bei Jesus. Das ist heute üblich, oder? Das machst du. Und dann hättest du nahtlos anschliessen können. Wir sind heute in Pfingsten, oder? Dann hättest du noch den Master im Heiligen Geist anschliessen können. Das wäre ja auch das ist wichtig heutzutage. Und was halt auch wichtig ist, oder nur vier haben das Buch geschrieben. Eigentlich hätte jeder Jünger mindestens ein Buch noch müssen schreiben zum Thema Jüngerschaft und Glaube. Und dann hätte man senden können, oder? Und nur schon, entschuldige die bisschen Ironie, die ich da drin hineinbringe. Aber ich glaube, Jesus hat ganz bewusst die schon vorher ausgesendet. Er hat sie einschwören. Einschwören auf sich fokussieren. Und ich möchte nicht sagen, dass ein Bachelor schlecht ist. Und ich möchte auch nicht zur Leichtsinnigkeit ermutigen. Sondern ich möchte auf eine Fokussierung auf Jesus ermutigen. Weil Jesus hat nirgends gesagt, dass das Evangelium ein komplexes Konstrukt ist, das man gar nicht leben oder erklären kann. Ganz im Gegenteil. Er hat es so beschrieben, wie man es in der folgenden Folie lesen können. Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Dann sagte er: Amen, das sage ich euch, ihr müsst euch ändern und wie die Kinder werden. Nur so könnt ihr ins Himmelreich kommen. Ich habe gefunden, das muss man irgendwie verdeutlichen oder erklären und habe mir für das Experten eingeladen. Experten, die mir helfen, das ein bisschen zu verdeutlichen, was denn das heisst, sie wie das Kind. Und danke vielmals, dass vielleicht funktioniert es mit dem Experiment, ist immer so eine Sache, das kann daneben gehen. Das kann daneben gehen. Keine Dank, das ist nicht der wichtigste Teil des Experiments. Und vielleicht funktioniert es ja. Du kannst ja mal einfach die Hand zeigen. Ja, jetzt hat man doch noch fremde Leute gesehen. Mal noch ein bisschen näher gehen. Sie war ein bisschen abgelenkt und sie ist meistens so, je jünger das Kind sind, umso besser funktioniert. Weil man hat gesehen, wenn man von mir her geschaut hat, wo ihre Augen angegangen sind, sie haben die Mami gesucht. Und wo sie es gesehen hat, hat sie die Mami richtig fokussiert und ist auch in die Richtung gelaufen. Hat aber kurz auf die Seite geschaut und ist dann abgelenkt und gesagt, da ist noch mal jemand, den ich nicht kenne. Und hat noch mal gekehrt. Und ich glaube, das kommt wesentlich raus, wenn wir uns darauf einlösen, wie Kind zu werden. Wir fokussieren uns ganz fest auf Jesus, so wie da auf die Mami fokussiert worden ist. Und in dem Sinne gehen wir dann einfach. Weil wir wissen, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, können wir einfach gehen, so wie du jetzt einfach kannst, aufs Mami losgehen. Und das Coole ist, wie bei Mami, wenn du in den Armen von Jesus bist. Ich weiss, die meisten mögen sich nicht mehr so erinnern, aber das Gefühl von Sicherheit, von Aufgehobenheit und von Liebe, das ist ein wesentliches Gefühl, das wir bei Jesus abholen dürfen. Danke vielmals. Vielleicht einen kurzen Applaus für unsere Experten. Wenn man es in einem Bild anschauen würde, könnte man das so zeigen. Glauben an eine reelle Liebe von Gott. Sich ganz und gar auf Jesus zu fokussieren, das ist eine Eigenheit, wo Kinder haben, sich wirklich können zu fokussieren und alles andere auszublenden. Der Sportler muss man das richtig fest eintrainieren, in mentaler Stärke, dass sie sich auf ihren Einsatz konzentrieren. Und was damit auch verbunden ist, ist ein ganzes hohes Vertrauen. Es ist kein Zweifel da, dass das Mami mich nicht gern hat. Es ist kein Zweifel da, dass die Arme mich nicht heben. Man geht fadengrad auf los. Und ich glaube, auf das will Jesus abzielen. Wenn wir dann nachher noch ein bisschen weitergehen, dann muss ich noch kurz eine kleine Vorbereitung machen. Und dass da noch gewisse Spannung ist, dann kann man sich dann auch überlegen, für was. Und ich glaube, da ist auch eine Herausforderung für uns Erwachsene. Auch schon bei den Teenagern. Wenn du das gleiche Experiment würdest mit jemandem machen, der schon älter wäre, dann würde sich schon anfangen zu überlegen, wer ist im Saal, wer schaut zu, wo muss ich hin? Und mit so vielen Gedanken würde ich irgendwann am Schluss sagen, ich glaube, ich lasse es lieber. Das bringt irgendwo das Alter mit sich. Und ich glaube, Jesus zeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Und auf das will er nochmal anspielen. Darum hat er auch die Jünger ausgesendet, dass sie sich nicht können auf ganz viel stützen können, was sie schon wissen und können etc., sondern sie mussten einfach vertrauen. Vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt in ihnen und durch sie durch. Vertrauen, wie wir es schon mal gesehen haben, und jetzt noch mal können sehen, in der nächsten Folie, Vertrauen darauf, dass das, wo, kannst du mir gerade die nächste Folie bringen, das, was uns Jesus zugesagt hat, dass das wichtig ist. Und vielleicht haben die einen das Gefühl, ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das Wichtigste machen zu Jüngern. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich der erste Teil, dass wir uns bewusst sind, wir dürfen zuallererst einfach Kind Gottes sein. Wir müssen nicht schon wieder liefern. Weil wenn du mit Jüngern verbindest, dann nachher denkst du schon wieder, okay, ich muss rausgehen, mit Leuten reden, Taktäten verteilen, ich sollte mindestens zweimal beten und mindestens einer muss geheilt werden, nebst dem, dass einmal im Jahr einer zu Jesus finden sollte. Dann bist du vielleicht schon in einem frommen Stress drin. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Du darfst einfach mal Kind sein. Und dort, wo du hingehst, begleitet er uns, gerade auch im Heiligen Geist, ganz besonders. Jetzt haben wir ein paar Teile angeschaut, was er so ein mit sich bringt, ein bisschen Theorie angeschaut. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den praktischen Teil rein. Der praktische Teil heisst so ein bisschen, ja, was ist denn das im Jetzt von deinem Leben? Und dort gibt es manchmal andere Sachen, wenn wir unterwegs sind mit Menschen. Zum Beispiel, was ist, wenn du nicht geheilt wirst? Im Film hat es eine Anfangsszene, wo eine Frau eine Fehlgeburt hat mit einem Kind. Nicht gesund auf die Welt gekommen, ist heutzutage eher selten, weil wir sehr, sehr gut ausgerüstet sind mit der Medizin. Und das ist auch eine schöne und gute Eigenschaft, die wir dürfen nutzen. Was ist, wenn sich deine Gesundheit nicht verbessert? Oder wenn sogar unverschuldetes Leid entsteht? Was ist, wenn deine Gebete, wenn du für jemanden betest, nichts bewirken? Oder vermeintlich nichts bewirken? Das ist manchmal so ein bisschen der praktische Teil, wie wir im Leben den Glauben leben. Wir haben viel gesehen, vielleicht die, die den Film geschaut haben, wo Menschen geheilt worden sind. Aber es gibt auch die andere Seite. Und Gott hat mich immer wieder daran gedrängt, darüber zu reden. Und ich habe gefunden, ja, ich will nicht, dass nachher alle wie so ein geschlagener Hund zur Predigt ausgehen. Und trotzdem hat mich das Thema nicht losgelassen, weil ich gefunden habe, es ist wie nicht richtig, diesen Teil nicht auch zu beleuchten. Ich habe noch nicht so lange Geburtstag gehabt. Dort hat mich mir Gottes Segen zugesprochen, die meisten, und Gesundheit. Und heutzutage ist Gesundheit so ein hoher Wert. Ich würde schon fast sagen, Gesundheit ist so ein Synonym von Glück geworden. Denn nur wer gesund ist, ist richtig wertvoll, weil er kann ja dann noch etwas machen. Nur wer gesund ist, kann Würde haben, weil du bist ja dann unabhängig. Und nur gesund ist lebenswert, weil das andere Leid oder anders, wenn man krank ist, das hat nichts mehr mit lebenswert zu tun. So mindestens die Meinungen, die ich manchmal höre, an verschiedenen Orten. Ich möchte mitnehmen eine Geschichte von meinem Vater, der gestorben ist. Ich war am Bett und konnte den ganzen Sterbeprozess miterleben. Hautnah. Genug nah für mein Gemüt. Nach dem Prozess, der jetzt nicht so verrückt schön war, habe ich Zweifel an Gottes Liebe. Und ich habe Zweifel an Gottes Allmacht. Leid wird weitgehend aus unserer Gesellschaft herausgedrängt. Man versucht es zu vermeiden, wo es noch immer geht. Wir haben ganz viele medizinische Errungenschaften, die helfen, dass Leid gelindert werden kann oder sogar vermeiden. Aber nicht ausgelöscht. Und Konfrontation mit Leid ist nicht immer so häufig wie vielleicht zu anderen Zeiten, wo Menschen schon gelebt haben. In der Bibel ist ganz ein happiger Vers geschrieben im Römer 5, 12. Dort steht, darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde kam der Tod, so verfielen alle Menschen dem Tod. Denn alle Menschen haben Schuld auf sich geladen. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, vor dem Sündenfall, wo Leid, Schuld, Not nicht herum war. Der Mensch hat einen Teil reingetragen. Mit dem möchte ich aber nicht sagen, wenn du jetzt gerade in einer Phase bist von Leid und Not, dass du einfach Schuld in deinem Leben hast. Oder dass du selber die Schuld bist. Nein, es ist einfach ein Fakt, dass wir in einer, die Bibel nennt es, in einer gefallenen Schöpfung leben, wo wir manchmal auch ein paar Sachen ausbaden müssen. Manchmal müssen wir es zu Unrecht ausbaden und manchmal bräuchte uns auch Sachen irgendwie indirekt zurecht. Manchmal heisst es nämlich, dass man sagt, jetzt machen wir Raubbau an der Umwelt, roden überall Bäume roden etc. und verwundern uns dann, wenn dann mal ein Wirbelsturm kommt und alles plättet. Und dann sagen wir noch gern, Gott, wieso hast du das gemacht? Ist manchmal eine einfache Lösung, wenn man selber Sachen in den Sand setzen, dass man einen anderen in die Schuhe schieben. Und es gibt auch Momente, wo man einfach mit Leid konfrontiert wird. Der Petrus hat so eine Geschichte gehabt. Da war er schon unterwegs gewesen und der Paulus hat auch so eine Geschichte gehabt. Da haben sie ihm nicht so einen esoterischen Kurs gemacht zum Thema Stein und was für Quarz oder was auch immer da drin ist, sondern sie haben den Stein genommen und haben ihn gerührt. Nur, weil er vom Glauben erzählt hat. Er ist auch mit Leid konfrontiert worden, eigentlich unverdient. Und ich betone nochmal, auch wenn der Vers von einer gefallenen Schöpfung erzählt, ist mir ganz wichtig, dass du den nicht so verstehst, dass du vielleicht noch Schuld und Sünde in deinem Leben hast und darum bist du nicht gesund oder nicht geheilt oder hast irgendeine Krankheit. Das sagt der Vers nicht aus. Es geht noch weiter im 1. Petrus 4,12. Dort steht, meine Lieben, wundert euch nicht darüber, dass ihr auf die Probe gestellt werdet. Das ist nicht ungewöhnlich, auch wenn es wie ein Feuer über euch hereinbricht. Eigentlich wird die Bibel vorbereiten, dass es normal ist, dass im Leben Momente kommen, die schwierig sind, die vielleicht über einem hereinbrechen. Und jeder von uns hat aber am liebsten die Momente, wo alles ruhig läuft, in der Bahn läuft, alles schön geplant ist, Gesundheit stimmt, der Job, der Lohn, Beziehung etc. Und es ist einfach so, jeder, der ein bisschen zurückschaut, auch wenn er noch jung ist, merkt, das Leben hat einfach Wellenlinien. Es ist ein Teil von dem Leben, wo wir drin sind. Und die Bibel sagt, ihr dürft damit rechnen, dass so etwas passieren kann. Ihr dürft aber auch damit rechnen, dass Jesus gerade in diesen Momenten euch besonders nahe wird sein. Die einen kennen vielleicht dass den Vers vom Spuren im Sand, wo dann einer gesagt hat, in den schwersten Momenten habe ich zuerst zwei Spuren gesehen und nachher nur noch eine und fragt Gott, wo bist du? Und Gott hat gesagt, du hast nur noch meine Spuren gesehen, weil ich dich dort gedreht habe. Und auf das darf man bauen. Und wenn ich nochmal zurückkomme zu der Geschichte von meinem Papi, dann bin ich dort, ich weiss noch, ich bin dann draussen gehockt auf dem Sitzplatz und habe für mich versucht, den Prozess zu verarbeiten und habe gemerkt, wenn ich so zu Gott gesagt habe, wenn du mir das nicht erklärst, wenn du nicht machst, dass mehr Wunder geschehen, dann glaube ich nicht mehr an dich. Vielleicht verstehst du jetzt den Titel ein bisschen besser. Ich kann eigentlich wirklich ein Terrorist Gott erpressen. Natürlich mit einer ganz falschen Methode, weil Gott sagt, schade, wenn du nicht mehr glaubst, aber ich lasse mich nicht erpressen durch das. Aber ich habe gemerkt, in den Gedanken habe ich Gott erpressen. Und vielleicht kennst du es auch in den Momenten, wo du nicht weißt, warum, was, wie geschehen ist, dass du dann sagst, solange ich nicht das, glaube ich nicht mehr oder will ich nicht mehr glauben. Und ich glaube, der Moment wird jeder mal ereilen. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ja, hätte denn auch Jesus müssen leiden? Und ich habe gemerkt, ja, er hätte müssen leiden. Es ist eine Geschichte im Garten Gethsemane, wo er so fest Angst hatte vor dem, was kommt, dass ihm Tränen, dass er Bluttränen brüllt hat. Und er musste leider, er ist ausgepeitscht worden. Der Pontius Pilatus hat gesagt, nein, eigentlich finde ich nichts an ihm. Und trotzdem ist er ausgepeitscht worden. Und die Römer, da muss ich noch ganz kurz ausholen, die Römer haben ja zwei Arten von Peitschen gehabt. Die normale Peitsche, die du kennst aus Indianer Jones, so die, wo einer so ein spitz läuft und klopft. Und dann gibt es noch die zweite Peitsche, die sie hatten. Das ist die, die sie dann vielfach brauchten, um auch wirklich zu zeigen, welche Macht das sie haben und die politische Stellung zu festigen, vor allem für solche, die sich da ein bisschen neben der Spur verhalten haben. Oder die politischen Führer irgendwo nicht haben respektieren wollen. Die hatten vorne einen Klumpen, der mit Metallteilen versehen war, die leicht verhakt waren. So dass, wenn das auf. Der war nicht zu dick, sonst wäre er nämlich abprallt am Körper, sondern er war relativ dünn, so dass er aufgeschlagen hat auf dem Körper, dass er ein Stück Fleisch mitgerissen hat. Sehr brutal. Und das hat Jesus erlitten. Für dich und für mich. Weil er gesagt hat, eigentlich tun wir immer wieder Schuld auf unser Leben laden, mit Begebenheiten, mit Aussprüchen, mit Gedanken. Und er sagt, all das will ich einmal zahlt wissen. Und manchmal lässt mich das wieder ein bisschen zu verstehen, wie schlimm das vielleicht auch gewisse Gedanken sind, die ich über Menschen habe. Ich habe mich nachher natürlich mit einem der klassischen Bücher zum Thema Leiden ein bisschen auseinandergesetzt, beim Hiob. Und im Hiob steht ein Vers drin, der hat mich wieder einmal mehr, wie mich viele Verse in der Bibel herausfordert, hat er aufschreiben lassen. Nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leben dahin. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wie kann man denn, wenn du so verrückt leidbeladen bist und nicht nur einfach einen Fnüssel hast, der nicht weggeht, noch Gott loben? Wie soll das gehen? In einem Buch, das ich gelesen habe, das hat Roland Hartmeier geschrieben, er hat es zusammenfassend aus dem, was er beschrieben hat, circa so ausgedrückt. Kannst du mir die nächste Folie geben? Die Klage ist der Lobpreis der Leidenden, denn sie ist deponiert bei dem, der sagt, ich trockne alle Tränen ab. Der Klagepsalm bei David hat einen Haufen so Sachen drin, wo er gemüdet hat bei Gott, wo er geklagt hat bei Gott und dann nicht zu knapp. Und ich glaube, indem dass wir wissen, wo wir es deponieren können wir sogar in einer Klage Gott die Ehre geben. Und manchmal geht es wie nicht, dass wir in aller Not ihnen Gott sagen, ich habe dich gern. Aber vielleicht können wir einfach bei ihm das deponieren und einmal sagen. Im Wissen, dass wenn ich es da deponiere, ist es am richtigen Ort deponiert. Und ihm habe ich zugesprochen mit meiner Klage, dass ich es ihm zutraue, dass er etwas ändert. Ich habe mich herausgefordert gefühlt, als ich vor kurzem eine Aussage gehört habe von jemandem, den ich kenne, der an schweren Depressionen leidet. Auch leicht mit Schizophrenie paart. Und die Person hat gesagt, ich bin glücklich. Dann habe ich gefunden, leck, wie kannst du jetzt das sagen? Und die Person hat gesagt, ich bin glücklich, weil ich Jesus habe. Und ich habe gemerkt, ja, vielleicht ist Glaube unabhängig von körperlicher Unversehrtheit wertvoll und wichtig. Wir haben vielleicht jetzt ein paar Sachen angeschaut und haben gesagt, ja, wir wissen jetzt ein bisschen etwas über Identität. Wir wissen ein bisschen etwas über Glaube und das Kindschaft und ein bisschen etwas haben wir gehört über Leid. Alle Findigen haben jetzt gemerkt, dass ich eine Art Sprühkleber aufgesprüht habe, dass das hebt. Aber wie gehe ich denn mit all dem um, wenn jetzt meine Gebete nicht erhört bin? Oder jetzt haben wir so den Teil gehabt, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Not in meinem Leben. Aber wie ist denn, wenn ich für die bete und das Gebet nicht erhört wird? Auch das ist ein Teil, der mich schwer herausgefordert hat, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ja nicht beten, wenn denn der andere nicht geheilt wird. Wie steht denn mein Gott da? Und erst ich? Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr das Gefühl gehabt, wie stand ich denn da? Bis ich gemerkt habe, was mein Auftrag ist. Mein Auftrag ist, beten zu gehen. Und Gottes Auftrag ist, zu heilen. Und ich habe gemerkt, ich kann mich da ganz ein bisschen auch hinter Gott verstecken und kann sagen, ich bin da und ich bete für Menschen und ich glaube mit ihnen. Und Gott wird Heilung schenken. Und dass da kein Missverständnis entsteht, ich glaube daran, dass Gott heute noch durch deine Gebete Menschen heilt. Egal, welcher Krankheit sie gerade unterliegen. Aber in all diesen Momenten darf man die Hoffnung nicht verlieren, wo unsere Gebete nicht erhört werden, wo jemand nicht gerade geheilt wird. Und ich habe mir gesagt, gerade dann würde ich besonders für Menschen beten und mit ihnen das Leid tragen, vielleicht auch ohne Worte. Und ich glaube, in dem Moment können wir den Teufel irritieren. Der Teufel hat Freude an Hoffnungslosigkeit, an Ohnmacht und Resignation. Und wenn wir in dem hinein dürfen, für Menschen beten und für sie glauben, als ob sie schon geheilt werden. Weil Menschen werden geheilt werden. Wenn es nicht in der jetzigen Welt ist, ist es ganz sicher in der zukünftigen Welt. Und jetzt schon zu glauben und zu beten und zu freuen für sie, als ob sie geheilt werden, ich habe es mal ganz frech ausgedrückt, das ist vielleicht fast, als würdest du am Teufel ein bisschen ans Bein brünzeln. So ein bisschen zu sagen, nein, ich lasse nicht zu, dass mir die Hoffnung geraubt wird vom Kreuz. Ich lasse nicht zu, dass der Heilige Geist, den wir heute feiern, an Pfingsten, dass mir die Freude daran genommen wird. Ich lasse nicht zu, auch wenn der vermeintliche Erfolg von einer Gebetserhörung im Moment nicht sichtbar ist. Ich habe mir auch überlegt, warum haben den Jünger mit ihm Weg gemacht? Sie haben es gemacht, weil er ihr Leben verändert hat, weil er ihnen Hoffnung geschenkt hat, Frieden, Zugehörigkeit und weil er am Kreuz für sie gestorben ist. Und ich habe mir ein paar Schlussfolgerungen überlegt für mich. Vielleicht wäre das noch eine gute Frage für deine Kleingruppe oder für eine Diskussion nachher noch im Kirchenkaffee. Kann ich Jesus gern haben, auch wenn ich krank bin? Ist Gesundheit ein christliches Menschenrecht? Ist Unversehrtheit der Ausdruck von wahrem Glauben? Das sind vielleicht ein paar Fragen, die man diskutieren kann. Ich habe mir gesagt, wie bei Hiob, ich will weiter glauben und beten, dass Menschen geheilt wird, weil er mich beauftragt hat. Und ich will loben, selbst wenn das Lob manchmal auch eine Klage sein kann. Ich will überzeugt bleiben, dass Menschen heute noch geheilt werden durch mein Gebet und natürlich auch durch dies. Und dann muss man manchmal all die Sachen wieder wegnehmen. Ich muss sagen, nein, muss mal, das sollte jetzt da einfach weg, dass ich wieder mich kann darauf fokussieren, auf was kommt es darauf an? Auf das Vertrauen, sich fokussieren auf Jesus und im Wissen und verinnerlichen, dass die Liebe real heute und jetzt ist in deinem Leben. Wenn du willst, habe ich dir da noch ein paar praktische Sachen aufgeschrieben, die du könntest mal für dich prüfen. Frag Jesus doch mal, ob es in deinem Umfeld Menschen gibt, Nachbarn, Berufskameraden etc., wo du könntest für sie beten. Aktiv fragen. Ich weiss, das fordert vielleicht bis an den Rand raus. Wag es doch. Probier es einmal. Und wenn du es nicht wagst, dann nimm da jemanden, wo du darüber reden kannst. Was hindert dich daran? Falls du krank bist, möchte ich dir wirklich Mut machen, bei Gott das Gott zu erzählen, vielleicht auch mal zu klagen. Und wenn ein Zeitpunkt da ist, kannst du auch die Ältesten mal aufbieten für ein Gebet, dass sie zu dir kommen. Glaubst du an deine Autorität und Vollmacht in Jesus? Manchmal glaube ich mehr, manchmal weniger dran. Was könnte dir vielleicht helfen, in gewissen Bereichen zu wachsen, wo es vielleicht eben fehlt? Und vielleicht bitte ich Jesus mal, um noch einen Lernprozess mit dir zu machen, an verschiedenen Orten. Da füge ich noch ein Beispiel an. Ein Lernprozess von Jesus kann man mal anders aussehen. Wenn Jesus darum bittet, dass du sagst, ich will barmherzig werden, dann kann es sein, dass er dir nicht Gab von der Barmherzigkeit schenkt, sondern dass er dich mit Menschen in Berührung bringt, um Barmherzigkeit zu leben. Vielleicht der Chef, vielleicht der mühsam kreibe Mitarbeiter, der immer ein Dussel ist. Wenn du bei ihm bittest drum und sagst, ja, als Familie möchten wir gerne näher zusammenwachsen, dann kann es sein, dass er dir keine schöne Küsse und einen guten Film schickt, sondern eine Lebenssituation, die euch als Familie zusammenschweißt. Durchaus möglich. Und dann ist die Frage, ob wir uns auf so einen Lernprozess bei ihm einlassen. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du mitkommst in den heutigen Tagen. Und du siehst, dass mir das Thema so auf dem Herz gelegen ist und ich auch ein bisschen Bedenken habe, dass Menschen irgendwo bedrückt aus der Predigt kommen. Und wenn das jemand ist da, dann danke ich, dass du in deiner Hoffnung ganz fest an sein Herz hineingehst, Heiliger Geist. Und danke, dass du uns hilfst, im Leben umzugehen, in all diesen Momenten, wo wir Gebetserhörungen haben, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen ihr Leben dir anvertrauen, Jesus. Und dass du uns aber auch hilfst, in allen anderen Momenten den Mut nicht zu verlieren und die Hoffnung, wenn all diese Sachen ausbleiben und du weit weg wirkst, dass wir uns an die Gotteskindschaft dürfen erinnern. Fokussiert sich auf dich, Jesus, und auf deine Liebe und auf das Vertrauen. Amen.